Hallo und herzlich willkommen bei Bibel in einem Jahr. Ich bin Sam, schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Gibt es Situationen in deinem Leben, die dich so sehr berühren, dass du einfach nicht anders kannst, als aktiv zu werden und etwas zu verändern? Genau das erleben wir heute bei Nehemia, ein Mensch, den Gottes Leidenschaften bewegen und der mutig große Schritte wagt. 2025 gehen wir einmal gemeinsam komplett durch die Bibel, Tag für Tag ein kleines Stück näher zu Gott und näher zueinander. Die Essenz für heute: Wenn Gott etwas auf dein Herz legt, gibt er dir auch die Kraft, es umzusetzen, trotz Hindernissen und Widerständen. Wo ermutigt Gott dich heute aufzustehen und eine Herausforderung mutig anzunehmen? Vor einigen Jahren bekam ich mit, dass in meiner Umgebung Menschen Unterstützung benötigten, aber niemand handelte. Ich spürte plötzlich stark, dass Gott mich persönlich herausforderte, aktiv zu werden. Anfangs fühlte ich mich überfordert und unsicher. Wie sollte ich das schaffen? Doch als ich anfing, erste kleine Schritte zu gehen, erlebte ich, wie Gott im Hintergrund bereits Wege vorbereitet hatte. Gott gab mir Klarheit und Durchhaltevermögen. Heute weiß ich, wenn Gott uns bewegt, etwas zu tun, ist er von Anfang an dabei und schenkt uns Mut und Kraft, genau wie bei Nehemia. Heiliger Geist, öffne heute unser Herz, um die Leiden und Bedürfnisse unserer Umgebung wahrzunehmen. Berühre uns so deutlich, dass wir den Mut und die Kraft bekommen, aktiv zu werden, und befähige uns, treu dran zu bleiben. Amen. Wir gehen zum Buch Nehemia, Kapitel 1, und los geht's.
Nehemias Reise nach dem Heiligen Lande und seine Wirksamkeit in Jerusalem. Die Worte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Es begab sich im Monat Kislev im 20. Regierungsjahre des Königs Artasasta, als ich mich in der Königsstadt Susa befand, dass Hanani, einer von meinen Brüdern, mit einigen Männern aus Juda kam. Als ich mich nun bei ihnen nach den Juden, die in der Heimat zurückgeblieben und der Wegführung entgangen waren, und nach Jerusalem erkundigte, teilten sie mir mit: Die Übriggebliebenen, die dort in der Provinz der Gefangenschaft entgangen sind, befinden sich in großem Elend und in schmachvoller Lage. Die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und die Tore der Stadt mit Feuer verbrannt. Als ich diese Mitteilungen vernahm, setzte ich mich hin und fing an zu weinen und trug tagelang Trauer unter beständigem Fasten und Flehen und richtete an den Gott des Himmels folgendes Gebet: Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der du denen, die dich lieben und deine Gebote halten, Bundestreue und Gnade bewahrst, lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen geöffnet sein, dass du das Gebet deines Knechtes vernimmst, welches ich jetzt Tag und Nacht für die Kinder Israel, deine Knechte, vor dir bete und in welchem ich die Sünden bekenne, die wir Israeliten gegen dich begangen haben. Denn auch ich und meines Vaters Haus haben gesündigt. Gar verwerflich haben wir gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, Satzungen und Anordnungen, die du deinem Knechte Mose geboten hast, nicht befolgt haben. Ach, gedenke doch der Verheißung, die du deinem Knechte Mose gegeben hast, mit den Worten: Wenn ihr treulos handelt, so werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr aber zu mir umkehrt und meine Gebote beobachtet und danach tut, so will ich. Wenn sich auch Versprengte von euch am Ende des Himmels befinden sollten, sie doch von dort sammeln und sie an die Städte zurückbringen, die ich erwählt habe, um meinen Namen dort wohnen zu lassen. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du durch deine große Kraft und deinen starken Arm erlöst hast. Ach, Herr, lass doch dein Ohr aufmerken auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die gewillt sind, deinen Namen zu fürchten. Lass es doch heute deinem Knecht gelingen und lass ihn Erbarmen finden bei dem Manne hier. Ich war nämlich Mundschenk beim König. Nun begab es sich im Monat Nisan im 20. Regierungsjahre des Königs Artasasta, als der Wein vor mir stand. Da trug ich den Wein auf und reichte ihn dem Könige. Ich hatte aber früher nie betrübt vor ihm ausgesehen, und so fragte mich der König: Warum siehst du so betrübt aus? Du bist doch nicht krank. Das kann nichts anderes als Herzenskummer sein. Da geriet ich in große Furcht, antwortete aber doch dem König: Lang lebe der König! Wie sollte ich nicht traurig aussehen, da doch die Stadt, in der sich die Gräber meiner Väter befinden, in Trümmern liegt und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind? Als der König mich nun fragte: Um was bittest du denn? Da betete ich zum Gott des Himmels und sagte dann zum Könige: Wenn es dem Könige gut dünkt und dein Knecht Gnade bei dir findet, so wollest du mich nach Juda senden, zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, damit ich sie wieder aufbaue. Da erwiderte mir der König, während die Königin neben ihm saß: Wie lange soll denn deine Reise dauern und wann wirst du wieder zurückkommen? Weil es also dem König genehm schien, mich hinreisen zu lassen, gab ich ihm eine bestimmte Frist an und sagte dann zum König, wenn es dem Könige beliebt, so möge man mir Geleitbriefe an die Statthalter der Provinz auf der Westseite des Euphrats mitgeben, damit sie mich durchreisen lassen, bis ich nach Juda gelange. Weiter ein Schreiben an Asaph, den königlichen Forstmeister, dass er mir Holz verabfolgen lasse, damit man die Tore der Burg, die zum Tempel gehört, aus Balken zimmern kann, sowie für die Mauer der Stadt und für das Haus, das ich selber beziehen werde. Und der König bewilligte mir dies, weil die gütige Hand meines Gottes über mir waltete. Als ich dann zu den Statthaltern auf der Westseite des Euphrats kam, übergab ich ihnen die königlichen Geleitbriefe. Der König hatte mir aber Heeresoberste und Reiter als Bedeckung mitgegeben. Als dies der Horoniter Sanballat und der ammonitische Knecht Tobia erfuhren, verdroß es sie gewaltig, dass jemand gekommen war, der für das Wohl der Israeliten sorgen wollte. Als ich nun in Jerusalem angekommen war und 3 Tage dort zugebracht hatte, machte ich mich nachts in Begleitung einiger weniger von meinen Leuten auf, ohne jedoch jemandem mitgeteilt zu haben, was mein Gott mir in den Sinn gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Ich hatte auch kein anderes Reittier bei mir als das Maultier, auf dem ich ritt. So ritt ich denn bei Nacht durch das Taltor hinaus, in der Richtung zur Drachenquelle und nach dem Misttor hin und besichtigte die Mauer Jerusalems, die zerrissen dastand, und die Tore der Stadt, die vom Feuer vernichtet dalagen. Dann ritt ich weiter zum Quellentor und zum Königsteich, und als dort für das Tier, auf dem ich saß, kein Raum mehr zum Durchkommen war, stieg ich bei Nacht die Schlucht zu Fuß hinauf und besichtigte die Mauer. Dann kehrte ich um und gelangte durch das Taltor wieder heim. Die Vorsteher aber wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich zu tun vorhatte. Denn ich hatte den Juden bis dahin noch nichts mitgeteilt, weder den Priestern noch den Vornehmen, weder den Vorstehern noch den Übrigen, die am Bau arbeiten sollten. Nunmehr sagte ich zu ihnen, ihr seht das Elend, in dem wir uns befinden, dass Jerusalem nämlich in Trümmern liegt und seine Tore mit Feuer vernichtet sind. Kommt dann, lasst uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gegenstand des Spottes sind. Hierauf teilte ich ihnen mit, wie gütig die Hand meines Gottes über mir gewaltet hatte und auch die Worte, die der König an mich gerichtet hatte. Da erklärten sie, ja, wir wollen daran gehen und bauen. Und sie ermutigten sich gegenseitig dazu, das gute Werk in Angriff zu nehmen. Als aber der Horoniter Sanballat und der ammonitische Knecht Tobia und der Araber Gesem Kunde davon erhielten, verhöhnten und verspotteten sie uns und sagten, was ist denn das für eine Sache, die ihr da vornehmt? Ihr wollt euch wohl gegen den König empören? Da gab ich ihnen folgende Antwort. Der Gott des Himmels, der wird es uns gelingen lassen, und wir wollen uns als seine Knechte an den Bau machen. Ihr aber sollt weder Anteil, noch Anrecht, noch ein Gedächtnis in Jerusalem haben. Hierauf machte sich der Hohepriester Eliasib mit seinen Amtsgenossen, den Priestern, daran, das Schaftor neu zu bauen. Das weihten sie und setzten seine Torflügel ein und führten dann den Bau weiter bis zum Turm Hamea, den sie weihten, und bis zum Turm Hananel. Neben ihnen bauten die Männer von Jericho, und neben ihnen baute Sakkur, der Sohn Imris. Sodann das Fischtor baute die Familie Sena. Sie führten das Gebälk auf und setzten seine Torflügel, seine Klammern und Riegel ein. Neben ihnen besserte Meremoth aus, der Sohn Urias, des Sohnes des Hakkots, und neben ihm besserte Mesulam aus, der Sohn Berechias, des Sohnes Mesesabels, und neben ihm besserte Zadok aus, der Sohn Baanas. Ihm zur Seite besorgten die Tekeuter die Ausbesserung, aber die Vornehmen unter ihnen hatten ihren Nacken nicht unter den Dienst ihres Herrn gebeugt. Das Tor der Altstadt besserten Jojada, der Sohn Paseas, und Mesulam, der Sohn Besodias, aus. Sie führten das Gebälk auf und setzten seine Torflügel, seine Klammern und seine Riegel ein. Neben ihnen besserten der Gibeoniter Melatia und der Meronotiter Jadon aus, samt den Leuten von Gibeon und Mizpah, die zum Gerichtsstuhl des Statthalters der Provinz auf der Westseite des Euphrats gehörten. Neben ihnen besserte Usiel aus, der Sohn Harhajas, und die Zunft der Goldschmiede. Und ihnen zur Seite besserte Hanania, einer von der Zunft der Salbenhändler, Jerusalem bis an die breite Mauer aus. Neben ihnen arbeitete Refaja, der Sohn Hurs, der Vorsteher der einen Hälfte des Bezirks Jerusalem. Neben ihnen besserte Jedaja aus, der Sohn Harumaphs, und zwar seinem Hause gegenüber. Und neben ihm besserte Hattus aus, der Sohn Hasabneas. Eine zweite Strecke besserte Malkija, der Sohn Harims, und Hasub, der Sohn Pahat Moabs, aus, auch den Ofenturm. Neben ihnen besserte Salom aus, der Sohn des Halohes, der Vorsteher der anderen Hälfte des Bezirks Jerusalem, er und seine Töchter. Das Taltor besserten Hanun und die Bewohner von Sanoa aus. Sie bauten es auf und setzten seine Türen, seine Klammern und Riegel ein und arbeiteten noch 1000 Ellen weiter an der Mauer bis zum Misttor. Das Misttor selbst aber besserte Malkija aus, der Sohn Rechabs, der Vorsteher des Bezirks Beth-Cherem. Er baute es auf und setzte seine Torflügel, seine Klammern und Riegel ein. Das Quellentor besserte Salun aus, der Sohn Kolhoses, der Vorsteher des Bezirks Mizpah. Er baute es auf, überdachte es und setzte seine Torflügel, seine Klammern und Riegel ein. Dazu die Mauer am Teich der Wasserleitung beim Königsgarten und bis an die Stufen, die von der Davidsstadt herabführen. Nächst ihm besserte Nehemia aus, der Sohn Asbuks, der Vorsteher der einen Hälfte des Bezirks Beth-Zur, bis gegenüber den Davidsgräbern und weiter bis an den Teich, der dort angelegt worden war, und bis an die Kaserne. Nächst ihm besserten die Leviten aus. Rehum, der Sohn Banis. Neben ihm besserte Hasabia aus, der Vorsteher der einen Hälfte des Bezirks Kegila, für seinen Bezirk. Nächst ihm besserten deren Genossen aus Binui, der Sohn Henadads, der Vorsteher der anderen Hälfte des Bezirks Kegila. Neben ihm besserte Esa aus, der Sohn Jesuas, der Vorsteher der anderen Hälfte von Mizpah, eine zweite Strecke gegenüber dem Aufstieg zum Zeughaus am Winkel. Nächst ihm bergaufwärts besserte Baruch, der Sohn Sabbais, eine zweite Strecke aus vom Winkel bis an den Eingang zum Hause des Hohenpriesters Eliasib. Nächst ihm besserte Meremoth, der Sohn Urias, des Sohnes des Hakots, eine zweite Strecke aus vom Eingang zum Hause Eliasibs bis ans Ende des Hauses Eliasibs. Nächst ihm besserten die Priester aus, die Männer aus dem Jordanbezirk. Nächst ihnen besserten Benjamin und Hassub ihrem Hause gegenüber aus. Nächst ihnen Asarja, der Sohn Maseias, des Sohnes Ananias, neben seinem Hause. Nächst ihm besserte Binui, der Sohn Henadads, eine zweite Strecke aus, vom Hause Asarias bis an den Winkel und bis an die Ecke. Palal, der Sohn Usais, arbeitet gegenüber dem Winkel und dem oberen Turm, der am königlichen Palast beim Gefängnishof vorspringt. Nächst ihm besserte Pedaja aus, der Sohn des Pahos, bis gegenüber dem Wassertor nach Osten zu und dem vorspringenden Turm. Nächst ihm besserten die Tekeuter eine zweite Strecke aus, dem großen vorspringenden Turm gegenüber und bis an die Mauer des Ophel. Oberhalb des Rostores besserten die Priester aus, ein jeder seinem Hause gegenüber. Nächst ihnen besserte Zadok, der Sohn Immers, seinem Hause gegenüber aus, und nächst ihm Semaja, der Sohn Sechanjas, der Hüter des Osttores. Nächst ihm besserten Hanania, der Sohn Selemjas, und Hanun, der sechste Sohn Zalafs, eine zweite Strecke aus. Nächst ihm besserte Mesulam, der Sohn Berechias, seiner Wohnung gegenüber aus. Nächst ihm besserte Malkija, einer aus der Zunft der Goldschmiede, bis zum Hause der Tempelhörigen und der Krämer dem Wachtor, gegenüber, aus und bis zum Söller an der Ecke. Und zwischen dem Söller an der Ecke und dem Schafftor besserten die Goldschmiede und die Krämer aus. Als nun Sanballat erfuhr, dass wir die Mauer wieder aufbauten, geriet er in Zorn und heftigen Ärger und spottete über die Juden, indem er in Gegenwart seiner Stammesgenossen und der Kriegsleute von Samaria sagte: Was machen die ohnmächtigen Juden da? Wird man sie gewähren lassen? Werden sie jemals Opfer darbringen? Werden sie damit eines Tages zu Ende kommen? Werden sie die Steine, die doch verbrannt sind, aus den Schutthaufen lebendig machen? Und der Ammoniter Tobija, der neben ihm stand, sagte: Was sie auch bauen mögen, springt nur ein Fuchs daran hinauf. So reißt er ihre Steinmauer auseinander. Höre, unser Gott, wie wir zum Spott geworden sind. Lass ihre Schmähungen auf ihr Haupt zurückfallen und gib sie der Plünderung preis in einem Lande, wo man sie in Gefangenschaft hält. Decke ihre Verschuldung nicht zu und lass ihre Sünde vor deinem Angesicht nicht ausgelöscht werden, denn sie haben durch kränkende Reden gegen die am Bau tätigen Ärgernis erregt. Wir aber bauten an der Mauer weiter, und als die ganze Mauer bis zur halben Höhe fertig war, gewann das Volk neuen Mut zur Arbeit. Als aber Sanballat und Tobia sowie die Araber und Ammoniter und Astoditer erfuhren, dass die Wiederherstellung der Mauern Jerusalems Fortschritte machte und dass die Lücken sich zu schließen begannen, da gerieten sie in heftigen Zorn und verschworen sich alle zusammen. Sie wollten hinziehen, um Jerusalem anzugreifen und Schaden darin anzurichten. Da beteten wir zu unserem Gott und stellten aus Furcht vor ihnen bei Tag und Nacht Wachen gegen sie auf. Aber die Judäer erklärten, die Kraft der Lastträger ist erschöpft und des Schuttes ist zu viel. Wir sind nicht mehr imstande, an der Mauer zu arbeiten. Unsere Widersacher aber sagten, sie sollen nichts merken und nichts sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie totschlagen und so dem Bauen ein Ende machen. Als nun die Juden, die in ihrer Nachbarschaft wohnten, herbeikamen und es uns wohl 10-mal sagten, aus allen Orten, von denen sie ab und zu gingen, da stellte ich hinter der Mauer an den tieferen Stellen das Volk nach den Geschlechtern mit ihren Schwertern, Lanzen und Bogen auf. Bei einer Besichtigung trat ich dann auf und sagte zu den Vornehmen und Vorstehern und zu dem übrigen Volke, fürchtet euch doch nicht vor ihnen. Denkt an den Herrn, den großen und furchtbaren Gott, und kämpft für eure Volksgenossen, eure Söhne und Töchter, eure Frauen und Häuser. Als nun unsere Feinde erfuhren, dass die Sache zu unserer Kenntnis gekommen war und Gott ihren Anschlag vereitelt hatte, kehrten wir alle wieder zu der Mauer zurück, ein jeder an seine Arbeit. Seit jenem Tage aber war nur die eine Hälfte meiner Leute am Bau tätig, während die andere Hälfte sich mit Lanzen, Schilden, Bogen und Panzern bereithielt und die oberen hinter der ganzen jüdischen Bevölkerung standen, die an der Mauer baute. Die Handlanger aber, welche Lasten trugen, arbeiteten in der Weise, dass sie mit der einen Hand die Arbeit verrichteten, in der anderen aber die Waffe hielten, und von den Bauleuten hatte jeder sein Schwert um die Hüften gegürtet und mauerte so, und der Trompeter stand neben mir. Den Vornehmen aber und Vorstehern und dem übrigen Volk hatte ich die Weisung gegeben. Das Werk ist groß und weit ausgedehnt, und wir sind auf der Mauer zerstreut, einer von dem anderen weit entfernt. An dem Punkte also, von dem her ihr den Schall der Trompete vernehmen werdet, da müsst ihr euch bei uns sammeln. Unser Gott wird für uns kämpfen. So waren wir an dem Werke tätig, und zwar so, dass die eine Hälfte der Leute die Lanzen vom Aufgang der Morgenröte bis zum Erscheinen der Sterne bereithielt. Auch befahl ich damals dem Volke, jeder soll mit seinen Leuten die Nacht über innerhalb Jerusalems verbleiben, damit sie uns nachts als Wachen und bei Tage als Arbeiter dienen. Und weder ich, noch meine Brüder, noch meine Leute, noch die Wachmannschaften, die zu meinem Gefolge gehörten, keiner von uns kam jemals aus den Kleidern heraus. Ein jeder hatte stets seine Waffe zur Hand. Es erhob sich aber ein großes Klagegeschrei der Leute aus dem Volk und ihrer Frauen gegen ihre jüdischen Volksgenossen. Die einen sagten, wir müssen unsere Söhne und Töchter verpfänden, um Getreide zu erhalten, damit wir zu essen haben und am Leben bleiben. Andere sagten, wir müssen unsere Felder, unsere Weinberge und Häuser verpfänden, um uns Getreide in der Teuerung zu verschaffen. Wieder andere sagten, wir haben Geld zur Bezahlung der Steuern für den König auf unsere Felder und Weinberge borgen müssen. Wir sind aber doch von demselben Fleisch und Blut wie unsere Volksgenossen, und unsere Kinder sind ebenso gut wie ihre Kinder. Aber trotzdem müssen wir unsere Söhne und Töchter als Leibeigene hingeben, und manche von unseren Töchtern sind schon leibeigen geworden, und wir können nichts dagegen tun. Unsere Felder und Weinberge gehören ja anderen Leuten. Da geriet ich in heftigen Zorn, als ich ihre lauten Klagen und diese Reden vernahm. Als ich dann mit mir zu Rate gegangen war, machte ich den Vornehmen und den Vorstehern Vorwürfe, indem ich zu ihnen sagte, Wucher treibt ihr ja einer mit dem anderen. Dann veranstaltete ich eine große Volksversammlung gegen sie und sagte zu ihnen, wir haben unsere jüdischen Volksgenossen, die an die Heidenvölker verkauft waren, soweit es uns möglich war, losgekauft. Ihr dagegen wollt nun gar eure eigenen Volksgenossen verkaufen, sodass sie dann wieder von uns gekauft werden müssen. Als sie nun schwiegen und kein Wort der Entgegnung fanden, fuhr ich fort. Was ihr da tut, ist unwürdig. Ihr solltet doch in der Furcht unseres Gottes wandeln, damit wir unseren heidnischen Feinden keine Veranlassung zu Lästerungen geben. Sowohl ich als auch meine Brüder und meine Diener haben ihnen Geld und Getreide geliehen. Lasst uns ihnen doch dieses Darlehen erlassen. Gebt ihnen doch gleich heute ihre Felder und Weinberge, ihre Ölgärten und Häuser zurück und was ihr an Geld und Getreide, an Wein und Öl von ihnen zu fordern habt. Da antworteten sie, ja, wir wollen es zurückgeben und nichts mehr von ihnen fordern. Wir wollen so tun, wie du es verlangst. Da rief ich die Priester herbei und ließ sie schwören, dass sie wirklich in dieser Weise verfahren wollten. Dazu schüttelte ich den Bausch meines Gewandes aus mit den Worten: Ebenso möge Gott jeden, der dieses sein Versprechen nicht hält, aus seinem Hause und seinem Besitz herausschütteln, damit er ebenso ausgeschüttelt und ausgeleert sei. Da rief die ganze Versammlung: Ja, so sei es, und pries den Herrn. Das Volk aber tat, wie abgemacht war. Außerdem habe ich und meine Brüder von dem Tage an, wo mich zu ihrem Statthalter im Lande Juda bestellt hatte, das heißt jetzt vom 20. bis zum 32. Jahre der Regierung des Königs Artasasta, also 12 Jahre lang, keinen Anspruch auf den Unterhalt des Statthalters gemacht, während die früheren Statthalter, meine Vorgänger, dem Volke schwer zur Last gefallen waren. Denn sie hatten für Speise und Wein täglich 40 Schekel Silber von ihnen bezogen, und auch ihre Dienerschaft hatte über das Volk willkürlich geschaltet. Ich dagegen habe aus Gottesfurcht nicht so gehandelt. Auch bei diesem Mauerbau habe ich mit Hand angelegt, ohne dass wir Grundbesitz erworben hatten. Und auch meine ganze Dienerschaft ist dort zur Arbeit am Mauerbau versammelt gewesen. Dazu aßen die Juden, sowohl die Vorsteher, 150 Mann, als auch die, welche aus den umwohnenden heidnischen Völkerschaften zu uns auf Besuch kamen, an meinem Tisch. Und was täglich zubereitet wurde, nämlich ein Rind, 6 ausgesuchte Stück Kleinvieh sowie Geflügel, das wurde auf meine Kosten zubereitet. Außerdem alle 10 Tage allerlei Wein in Menge. Trotzdem habe ich den Unterhalt des Statthalters nicht beansprucht, weil die Fronarbeit schon schwer genug auf diesem Volk gelastete. Gedenke, mein Gott, mir zum Guten alles dessen, was ich für dieses Volk getan habe. Als es nun dem Sanballat, dem Tobia und dem Araber Gesem sowie unseren übrigen Feinden bekannt wurde, dass ich die Mauer wieder aufgebaut hätte und dass keine Lücke mehr in ihr geblieben wäre, nur hatte ich bis dahin noch keine Türflügel in die Tore eingesetzt, da sandten Sanballat und Gesem zu mir und ließen mir sagen: Komm, lass uns in Ha-Kafirim in der Ebene Ono eine Zusammenkunft halten. Sie hatten nämlich Böses gegen mich im Sinn. Da schickte ich Boten zu ihnen und ließ ihnen antworten: Ich bin mit einem bedeutenden Werke beschäftigt und kann deshalb nicht hinabkommen. Das Werk würde sofort stille stehen, wenn ich es unterbreche und zu euch hinunterkäme. Nun sandten sie auf dieselbe Weise 4-mal Botschaft zu mir, ich gab ihnen aber immer dieselbe Antwort. Da sandte Sanballat auf dieselbe Weise noch zum 5. Male seinen Burschen zu mir mit einem offenen Briefe in der Hand, in welchem geschrieben stand: Unter den Leuten geht das Gerücht um. Und Gasmu sagt es auch, dass ihr, du und die Juden, an Empörung denkt. Darum bauest du die Mauer wieder auf, und du selbst wollest dich zum König über sie machen und dergleichen mehr. Sogar Propheten habest du auftreten lassen, die dich in Jerusalem zum König von Juda ausrufen sollen. Nun werden solche Gerüchte aber dem Könige zu Ohren dringen. Darum komm, lass uns zusammen ratschlagen. Darauf sandte ich folgenden Bescheid an ihn: Nichts von allem, was du behauptest, ist wirklich geschehen, sondern du hast das selbst frei erfunden. Sie alle wollten uns nämlich nur bange machen, weil sie dachten, sie werden von der Arbeit schon ablassen, so dass das Werk nicht vollendet wird. Nun aber stärke meine Hände. Als ich in die Wohnung Semajas, des Sohnes Delajas, des Sohnes Mehetabels kam, der gerade durch Unreinheit verhindert war, sagte er: Lass uns zusammen ins Haus Gottes gehen, in das Innerste des Tempels, und die Türen des Tempels verschließen, denn es werden Leute kommen, um dich zu ermorden, und zwar werden sie bei Nacht kommen, um dich zu ermorden. Doch ich entgegnete: Ein Mann wie ich sollte fliehen? Und wie könnte jemand wie ich bin in den Tempel gehen und am Leben bleiben? Nein, ich gehe nicht hinein. Ich hatte nämlich gemerkt, dass nicht Gott ihn gesandt hatte, sondern er hatte den Gottesspruch deshalb an mich gerichtet, weil Tobia und Sanballat ihn bestochen hatten. Und zwar war er zu dem Zweck bestochen worden, dass ich in Angst geraten und so handeln und mich dadurch versündigen sollte. Das hätte ihnen dann zu übler Nachrede dienen können, um mich in Verruf zu bringen. Gedenke, mein Gott, dem Tobia und Sanballat diese ihre Handlungsweise und auch der Prophetin Noadja und den übrigen Propheten, die mich ängstlich zu machen suchten. Die Mauer aber wurde am 25. Tage des Monats Elul nach Verlauf von 52 Tagen fertig. Als nun alle unsere Feinde das erfuhren, erschraken alle heidnischen Völkerschaften rings um uns her, und es entfiel ihnen aller Mut, denn sie erkannten, dass dieses Werk unter der Mitwirkung unseres Gottes vollführt worden war. Auch ließen in jenen Tagen die vornehmen Juden zahlreiche Briefe an Tobia abgehen, wie solche auch von Tobia an sie ankamen. Es gab nämlich unter den Juden gar manche, die ihm eidlich zum Beistand verpflichtet waren, Aaron. Denn er war der Schwiegersohn Sechanjas, des Sohnes Aras. Und sein Sohn Johanan hatte die Tochter Mesulams, des Sohnes Berechias, geheiratet. Sie redeten sogar in meiner Gegenwart von seinen guten Eigenschaften und hinterbrachten ihm meine Äußerungen. Auch sandte Tobia Briefe, um mich einzuschüchtern.
Vater im Himmel, danke, dass du uns immer wieder bewegen möchtest, Situationen zu verändern und mutig zu handeln. Stärke unseren Glauben heute neu, dass wir, so wie Nehemia, klarer sehen, handeln und aushalten lernen. Sei du heute unsere Kraft und unser Rückhalt in allem, was du uns anvertraust. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gibt es gerade Situationen, die Gott dir aufs Herz legt und in denen du mutig aktiv werden willst? Schreib mir sehr gerne deine Gedanken oder Erfahrungen auf bibelineinemjahr.com. Bis morgen und vergiss nicht, wenn Gott dich bewegt und ruft, dann schenkt er dir auch genau die Kraft, Weisheit und Ressourcen, die du brauchst.